Diskurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben, jetzt am Samstagnachmittag, wenn wir in dieser kommenden Stunde ein wenig dem christlichen Glauben nachfragen, wenn wir über die Grundlagen des Christseins sprechen. Und keine Sorge, Sie brauchen da jetzt auch nicht viel Vorwissen, wenn Sie vielleicht dem christlichen Glauben ein wenig fernstehen. Wir sprechen einfach mal ein wenig über den Glauben und naja, wir werden sehen, was dabei herauskommt. Heute in unserer Sendung zu Gast, es hat sich die Zeit genommen, der Erfurter Weihbischof Dr. Reinhard Hauke. Er ist uns nun in Erfurt telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott, Weihbischof Hauke.
Grüß Gott, Herr Thomas.
Weihbischof Hauke, Sie sind Jahrgang 1953 und geboren sind Sie im thüringischen Weimar. Dort wuchsen Sie auch auf. Und dann haben Sie Theologie studiert in Erfurt und nach diesem Theologiestudium wurden Sie zum Priester geweiht im Jahre 1979 vom, ja, Ihrem damaligen Ortsbischof, dem legendären Hugo Aufderbeck, einer herausragenden Gestalt der Kirche in der DDR. Und in den folgenden Jahren waren Sie in verschiedenen Tätigkeiten, unter anderem als Präfekt des Priesterseminares. Nebenbei haben Sie dann auch noch den Grad eines Doktors der Theologie erworben mit einer Arbeit über die sogenannte Liturgie, also im weitesten Sinne den Gottesdienst. Und später waren Sie dann Dompfarrer in Erfurt, bevor Sie Papst Benedikt im Jahre 2005 zum Weihbischof von Erfurt ernannte. Und wenn man zum Bischof geweiht wird, dann hat man auch immer einen Wahlspruch. Und Ihr Wahlspruch ist ein Wort aus der Bibel von einem, kann man sagen, der prominentesten christlichen Autoren, die es gibt, nämlich Paulus aus seinem ersten Brief an die Gemeinde von Thessaloniki: Der Gott des Friedens heilige euch. Ihnen, Weihbischof Hauke, liegt insbesondere die Begegnung mit Nichtchristen am Herzen seit geraumer Zeit. Sind Sie da auch Ansprechpartner für Menschen in Ihrem Bistum in Erfurt, die dem christlichen Glauben fernstehen und sich dafür interessieren? Und ja, jetzt spielen wir einfach mal diesen Fall durch. Ich bin so ein Mensch, ich interessiere mich für den christlichen Glauben und komme dann zu Ihnen und sage Ihnen so, Sie sind ja immerhin Weihbischof, obendrein noch Doktor der Theologie, also wenn es einer wissen muss, dann sind es eigentlich Sie. Ich habe den Verdacht, Mensch, vielleicht ist ja an dieser Sache mit Gott doch was dran. Ich will das mal kontrollieren, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wer oder was ist das denn Gott, wenn Sie es mir vielleicht sagen könnten?
Diese Frage zu beantworten ist sicherlich immer nicht so mit einem Satz möglich. Darüber haben sich ja große Theologen viele Gedanken gemacht, dicke Bücher geschrieben. Wenn ich diese Frage einfach beantworten möchte, würde ich das immer sagen, es ist auf jeden Fall jemand, der sich um mich sorgt, der mich im Blick hat, vom Anfang meines Lebens an bis zum Ende und sogar noch darüber hinaus, der mich in Liebe anschaut. Und ich glaubt, so eine Erfahrung zu machen, in Liebe angeschaut zu werden. Wenn jemand ein gutes Elternhaus hatte, dann kann er das sicherlich sich auch gut vorstellen, so ein liebender Vater, eine liebende Mutter, die sich um mich sorgt. Dieses Gottesbild zu vermitteln, hängt im Wesentlichen davon ab, ob jemand eine solche Grunderfahrung als Mensch gemacht hat. Dann könnte er sich auch gut vorstellen, wer Gott ist, so wie es ihn auch die Heilige Schrift ihm bezeugt. Wenn solche Erfahrungen fehlen, ist es immer ein bisschen schwierig. Dann muss man dann irgendwelche Ersatzerfahrungen versuchen heranzufinden, Freundschaft, Partnerschaft vielleicht, wo ich einfach dieses Gefühl habe, ich bin im Blick, ich bin liebend im Blick, nicht also unter der Kontrolle, sondern jemand sorgt sich um mich, dass mein Leben gelingt. Und so stelle ich mir Gott vor, sicherlich noch in einer wesentlich vollkommeneren Weise, als wir Menschen das leisten können.
Und da sprechen Sie es genau schon an. Dieser liebende Blick, von dem Sie sprechen, den Gott auf uns hat, der unterscheidet sich ja doch nochmal ein bisschen von dem, den wir, wenn wir das Glück in unserem Leben haben, von anderen Menschen bekommen.
Vielleicht in der Hinsicht, dass er noch konsequenter oder noch vollkommener ist, als wir es eben von Menschen erfahren können. Also manche biblischen Erzählungen, Berichte, die dann von Jesus Christus, vom Sohn Gottes erzählen, der im Auftrag des Vaters zu uns Menschen gekommen ist, die können uns fast in ihrer Radikalität ja auch erschrecken. Also wenn es dann eben heißt, dass sogar Gott zulässt, dass sein Sohn am Kreuz stirbt zur Befreiung der Menschen von Schuld und Sünde und Tod, dass Gott sowas zulässt aus Liebe zu uns Menschen, da kann man eben einfach nur staunen oder sogar erschrecken oder sagen, ist denn das überhaupt möglich oder war denn das überhaupt sogar nötig, dass es so radikal zugegangen ist. Also es gibt sicherlich noch andere, vor allem die Gleichnisse Jesu erzählen ja auch immer etwas von dieser Art, wie Gott mit uns Menschen umgeht, dass dieser sorgende Vater, der uns vielleicht auch manchmal etwas zumutet, wo wir erschrecken möchten, der zum Beispiel zulässt, dass eben auch ein Sohn verloren gehen kann, dass er sich selbstständig machen möchte, aber dass dann dieser Vater weiterhin die Arme offen hält und sich freut, wenn er zurückkommt.
Jetzt haben Sie es schon erwähnt, einen Kronzeugen, den Kronzeugen schlechthin, kann man so sagen, für Gott, dem Sie ja auch Ihren Namen verdanken, Jesus Christus. Wie kommt es, dass der offensichtlich diesen kompetentestmöglichen Einblick in das Wesen Gottes hat und Sie berufen sich auf ihn? Was hat das zu bedeuten?
Sicherlich, wir berufen uns in diesem Fall auf das Zeugnis der Heiligen Schrift, weil uns in dem Sinne ja keine andere Quelle zur Verfügung steht. Die Heilige Schrift, die bezeugt, was andere von Christus erlebt, von ihm gehört haben, die daran geglaubt haben, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Das ist natürlich im Wesentlichen eine Vertrauensfrage, eine Glaubensfrage, ob ich das akzeptiere. Es gibt Religionen, die sagen, wir warten noch auf den Erlöser, auf den Messias. Wir Christen sagen, er ist schon gekommen, der angekündigt wurde, auch schon im Alten Bund. Und wir können sagen, dass diese, wie Christus selbst sagt, oder sagt, ich bin der am Herzen des Vaters geruht hat, so wie es im Johannesevangelium heißt, ich habe also eine Kunde von Gott gebracht, die euch helfen soll, Gott zu verstehen. Und er hat es eben mit Worten getan, mit Taten getan, mit Zeichen getan, um uns Gott nahe zu bringen, oder dass wir ihn besser verstehen können. Und das ist seine große Leistung oder seine große Absicht auch für uns Menschen. Und wie wir sagen, es ist die letzte Offenbarung Gottes in dieser Vollkommenheit, die uns zuteil wird und die uns dann eben auch helfen soll, dass wir Gott besser begreifen und verstehen können.
Jetzt haben Sie zwei schwierige Begriffe gebraucht, zwei schwierige Namen für Jesus Christus. Zum einen haben Sie ihn Sohn Gottes genannt und zum anderen Erlöser. Das müssen Sie uns genauer erklären.
Ja, dieser Titel des Gottes Sohnes kommt ja eigentlich auch durch das Zeugnis der Heiligen Schrift, weil er Gott Vater nennt und weil zumindest bei der Taufe Jesu im Jordan auch der Vater im Himmel Jesus seinen Sohn, seinen geliebten Sohn nennt. Aufgrund dieses Zeugnisses können wir sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist ein Titel, den er sehr vorsichtig selbst verwendet hat. Vermutlich auch immer aus der Sorge heraus, dass man ihn missverstehen könnte. Aber auch die Messias-Erwartung selber, die schon im Alten Bund ja niedergelegt ist, spricht ja eigentlich auch immer von dem Messias, der ja zwar aus dem Menschengeschlecht geboren, aber eben auch vom Vater gesandt ist. Aber sicherlich, dass er das dann so ausdrücklich sagt, ich bin der Sohn Gottes, und das dann auch mutig sagt, zumindest sagen wir in der Endphase, in der vielleicht sogar schon Passionsphase, das ist dann etwas, das uns mutig macht, ihn selber auch so zu benennen. Und Erlöser, wenn man nur eben auf sein Lebenswerk schaut, es gibt keine andere Intention Jesu, außer dass er den Menschen hinführen möchte zu dem Zustand, den Gott von der Erschaffung der Welt an für den Menschen konzipiert hat, nämlich den paradiesischen Zustand, der immer wieder zerbrochen ist, dadurch, dass die Menschen sich von Gott getrennt hatten und ihren eigenen Willen erklärt haben als das, was eigentlich die Geschichte der Welt bestimmen soll. Dann gab es aber immer wieder das Angebot, Gottes hat seinen Bund erneuert, bis hin zu Christus, bis zum letzten oder neuen oder endgültigen Bund, den er dann geschlossen hat durch Christus, in dem quasi stellvertretend, so sage ich es immer, stellvertretend für einen Menschen, dieser Mensch gewordene Gottessohn, sein Ja zu Gott sagt. Und da können wir uns alle dranhängen, denn einen besseren Vertragspartner als den Sohn Gottes konnten wir gar nicht finden.
Und warum müssen wir uns da dranhängen? Warum kriegen wir das nicht selbst zustande?
Da braucht man nur seine eigenen Fähigkeiten eigentlich nur angucken und einschätzen. Und da wird man schon merken, das wird nicht so ganz leicht sein, weil wir eigentlich in unserer Fähigkeit, in der Beständigkeit, auch in der Entscheidung, in einer Treue immer wieder auch unsere eigenen Grenzen entdecken. Und da ist es sicherlich hilfreicher, wenn es so was ganz Wichtiges sein soll, einen Zeugen zu haben, der eigentlich das besser kann als wir.
Also letztlich sagen Sie, ja, so bemüht wir das auch immer von uns aus leisten möchten, am Ende stehen wir uns doch selbst im Weg.
Ja, ich meine, wir sind mit einbezogen in dieses Heilsgeschehen. Wir sollen ja auch mithelfen, dass dass diese Wahrheit über Gott bekannt wird. Also da sind wir schon wichtig. Gott will es eben nicht nur mit den Engeln machen. Da hätte er es vielleicht ein bisschen leichter gehabt, aber er will es eben doch mit uns Menschen tun, das Himmelreich gestalten. Da nimmt er uns mit ganz in Dienst, in Anspruch. Aber wenn wir realistisch sind, und das sind wir ja, denke ich, aufgrund unserer Lebenserfahrung, können wir sagen, es ist gut, dass wir diesen Sohn Gottes in Christus haben, an den wir uns dranhängen können. Denn das, was er leisten konnte und was er geleistet hat, war eben besser als das, was wir auf die Beine kriegen.
Jetzt haben Sie es gesagt, wir sind ja eigentlich realistisch. Viele Menschen ziehen das, gerade für die Religion, stellen sie das in Frage. Selbst wenn man Ihren Grundgedanken ein wenig folgt, eine der schwierigsten Angelegenheiten in dieser ganzen Sache ist ja, dass Jesus Christus nun mal vor 2000 Jahren gelebt hat und nicht heute. Und dennoch setzen Sie als Christ ganz offensichtlich Ihr ganzes Leben mit vollem Vertrauen auf diesen Jesus Christus.
Wenn es ein besseres Beispiel gäbe oder ein vollkommeneres, nicht, dann müsste ich natürlich neu überlegen. Ich kann immer nur sagen, diejenigen, die im Namen von Jesus oder in seinem Auftrag und in seiner Art, wie er es getan hat, dann in einer konkreten, gegenwärtigen Zeit gelebt haben, das umgesetzt haben, die sind für mich natürlich auch eine Hilfe. So, das ist so eine Chiffre oder das ist ein Beispiel oder eine Ausfaltung dessen, was wir bei Christus entdecken können, was dann eben vielleicht sehr konkret wird in einer bestimmten Zeit, wenn es eben eine Zeit gab, wo die Not der Armen sehr groß war, und dann gibt es eben den heiligen Vinzenz von Paul und da gibt es den heiligen Franziskus und so. Das sind dann Personen, die sagen, ja, Christus ist euch jetzt als die jetzt in einer besonderen armen Situation sind, besonders nahe, und ich versuche euch das, was Christus tut, was er euch gegenüber empfindet, sichtbar zu machen durch meinen konkreten Dienst. Oder dass wir sagen, in einer Zeit, wo vielleicht die Unwissenheit über den Sinn des menschlichen Lebens sehr groß ist, und dann gibt es eben jemanden, der das gut erklären kann, große Theologen, angefangen von Augustinus oder auch von den selbst von den biblischen Schriftstellern her, bis in die Gegenwart, dass vielleicht auch Papst Benedikt mal ein dickes Buch schreibt über Jesus von Nazareth. Das sind alles so Versuche. Das, was wir heute sagen, was uns hilfreich wäre, von Jesus zu verstehen und umzusetzen, dass wir das dann auch in der Gegenwart nachlesen können. Also ich glaube, es, so nach meiner Erfahrung, es gibt eigentlich nichts Besseres und nichts Größeres eigentlich als das, was ich von Jesus kennengelernt habe, in seiner Art, wie er mit den Menschen umgeht, wie er mit Gott umgeht, dass ich sage, also da brauchen wir eigentlich noch nichts Neuem suchen, weil das ist schon okay. Und wenn ich sage, gut, 2000 Jahre ist eine große Distanz, aber da kann ich eben sagen, immer wieder auf diesem langen Weg gab es immer wieder Leute, die versucht haben, Christus zu verstehen, umzusetzen in die Gegenwart, in ihre eigene Gegenwart. Und das sind natürlich dann auch wieder nur Zeitzeugnisse, wo ich sage, das ist vielleicht heute nicht unbedingt dran. Vielleicht gibt es heute größere Not, wo ich eine Antwort finden muss. Und da kann ich mich aber Gott sei Dank eigentlich immer wieder auf Christus beziehen, weil da gibt es so viele Anknüpfungspunkte. Ich denke, der Grund ist diese vollkommene Liebe zum Menschen. Die braucht man eigentlich zu jeder Zeit, und da sind die 2000 Jahre überhaupt keine Distanz. Und wenn ich das mal begriffen habe, dann werde ich mich eben gerne auf diesen Ursprung auch beziehen.
Jetzt haben Sie viele Personen erwähnt, die sich ebenfalls Christen nannten, die Christen waren. Sie sind ja nun auch katholischer Christ, und als solcher treffen Sie ja eine ziemlich überschaubare, beziehungsweise sagen wir überprüfbare Auswahl. Sie sagen nämlich, naja, also so richtig nach meinem Sinn wird's eigentlich erst in der katholischen Kirche. Wie kommt das eigentlich, wie lebt es sich? Sie haben Ihre Doktorarbeit zum Beispiel auch über ein sogenanntes ökumenisches Thema geschrieben, das heißt, was Christen unterschiedlicher Konfessionen verbinden. Wie lebt es sich, wie bringen Sie so etwas unter einen Hut, dass Sie auf der einen Seite den gleichen Namen tragen, nämlich Christen, und auf der anderen Seite doch verschieden sind in verschiedenen Gemeinschaften, Bekenntnissen?
Dass es diese Vielfalt in den Bekenntnissen, in den christlichen Bekenntnissen gibt, ist auf der einen Seite für mich ein Reichtum, auf der anderen Seite natürlich auch ein gewisses Ärgernis, dass wir uns da eben auch im Miteinander nicht so positiv begegnen können, weil da eben auch entscheidende Differenzen in der Auslegung dessen, was Christus gemeint hat, was er gewollt hat, bestehen. dazu dient, das ökumenische Gespräch, dass man das, wo wir denken, dass es eine Differenz ist, besprechen, dass wir da auf die Wurzeln kommen, dass wir Begriffe klären und dann noch vielleicht zu entdecken und entdecken zu können, dass wir uns eigentlich das Gleiche meinen, nur wir brauchen verschiedene menschliche Begriffe oder haben verschiedene Bilder im Kopf, wenn wir davon reden. Also ich bin auf der einen Seite erst einmal natürlich davon überzeugt, dass der katholische Weg als Christ der richtige ist, weil ich eigentlich, wenn ich dann die Heilige Schrift anschaue, die kirchliche Tradition anschaue, den Umgang mit der Tradition anschaue, den Umgang mit der Heiligen Schrift anschaue, wie das in der katholischen Kirche gemacht wird und wie sich die katholische Kirche auch darstellt, muss ich einfach sagen, das scheint mir der Intention Jesu am nächsten zu sein. Bei aller Erkenntnis der Schwachheit, das wissen wir auch, dass da immer wieder auch Fehler sind, die bewältigt werden müssen, die getragen werden müssen, stehen auch zu der Geschichte der katholischen Kirche, die vielleicht auch eine Sackgasse gewesen ist. Aber ich kann eben eigentlich nichts anderes sagen, als dass ich sage, diese Form des katholischen christlichen Bekenntnisses ist mir eben die einleuchtendste und die beste, wo ich sage, dazu möchte ich eigentlich jeden einladen. Das hat nichts damit zu tun, dass sich die anderen deswegen vielleicht irgendwie an die Seite drängen will. Ich würde mir wünschen, dass ich so gut bin, dass ich die Argumente, die mich zu diesem Entschluss führen, auch gut rüberbringen kann. Ich respektiere natürlich auch immer die Entscheidung anderer, weil sie auch oftmals gebunden ist an eigene Familientraditionen zum Beispiel, die ja auch ein kostbares Gut ist. Aber ich würde mir eben wünschen, wie ich es Gott sei Dank eben auch in der Ökumene erleben kann, ganz konkret auch hier vor Ort, dass sich Christen verschiedener Konfessionen zusammenfinden, um die Bibel zu teilen, miteinander zu sprechen über die unterschiedliche Entfaltung des christlichen Glaubens in den Konfessionen, sich gegenseitig respektieren, vielleicht eben auch manchmal hart diskutieren, aber sagen wir, dass wir erkennen, wir sind, obwohl wir uns in unterschiedlichen Konfessionen befinden, doch von der gleichen Liebe Christi umfangen. Und wir sind auf der Suche nach der Wahrheit, wie man das, was Jesus gewollt hat, gewünscht hat, auch in konkreten Strukturen umsetzen kann. Und ich kann es eben nur einfach sagen, wenn ich was anderes erkannt hätte, hätte ich auch eine andere Entscheidung gefällt. Trotz meiner Familie und der Tradition, in der ich aufgewachsen bin, weil ich denke, das muss eigentlich jeder Christ tun, dass er sich auch Rechenschaft gibt für das, wofür er sich entschieden hat, für die Konfession, für die er sich entschieden hat. Das kann man nicht einfach nur so mitleben, sondern da muss man auch genau wissen, warum und die Argumente kennen. Und das ökumenische Gespräch dient eben dazu, in dieser Weise um die Wahrheit zu ringen. Und was ich in meiner Doktorarbeit versucht habe, da ging es im Wesentlichen natürlich um liturgische Fragen, die Frage auch der Grundstruktur des eucharistischen Hochgebetes in den Kirchen der Reformation. Ich habe sehr intensiv studieren können, wie auch Martin Luther in der Liturgiereform umgegangen ist und ob er das nun, wie er es intendiert hatte, gut gemacht hat. Ich bin sehr dankbar, dass ich im Umfeld dieses Reformators so viele andere Reformatoren kennengelernt habe, vor allen Dingen auch aus dem englisch sprechenden Bereich. The Book of Common Prayer, das ist ja diese anglikanische Fassung der reformierten Liturgie. Da kann ich einfach nur sagen, das ist natürlich im Kontext der großen liturgischen Veränderungen eigentlich nach meinem Empfinden wesentlich besser gelungen als die Reform Martin Luthers, der im Wesentlichen so ein Bildungs- oder ein katechetisches Anliegen hatte und diese lobpreisende Form des Gottesdienstes ein wenig vielleicht nicht so richtig beachtet hat und ihm da manches weggerutscht ist, was Gott sei Dank zum Beispiel durch die Lima-Liturgie, die 1982 zum ersten Mal gefeiert wurde von Roger Schütz, der mit Max Thurien zusammengearbeitet hat, aus der TC-Tradition, ja im Wesentlichen mitgestaltet worden ist. Und da haben wir auch für das ökumenische Gespräch sehr viel Gutes wieder dazu gewonnen. Es ist im Wesentlichen, sagen wir, aus der evangelischen Tradition, also Roger Schütz und Max Thurien sind ja evangelische Christen, entstanden, aber eben mit einem Wissen um diesen großen Reichtum der Liturgie, die wir im Laufe der 2000 Jahre angesammelt haben und auch im Bewusstsein darum, was ist denn eventuell doch eher die Intention Jesu gewesen. Und da kann man dann auch wieder die Linie noch weiterziehen, bis hin in die jüdische Liturgie, die es doch im Wesentlichen auch mit dem, was wir als Gottesdienstverständnis haben, identisch.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit dem Erfurter Weihbischof Dr. Reinhard Hauke über den christlichen Glauben und die Grundlagen des Christseins. Und jetzt sind wir an einer ganz zentralen Stelle des christlichen Glaubens, nämlich bei der sogenannten Liturgie beim Gottesdienst. Damit schon einiges gehört. Vielleicht, Weihbischof Hauke, erklären Sie uns das mal. Was ist eigentlich Gottesdienst für einen Christen?
Aufgrund meiner Arbeit, vor allen Dingen mit Nichtchristen, ist diese Frage für mich noch mal sehr brisant geworden. Ich habe dann auch manchmal so Überlegungen angestellt, also zum Beispiel, wie viele Gläubige braucht man für einen Gottesdienst? Das ist schon eine Frage, da kann man sehr lange diskutieren. Also reicht es zum Beispiel, dass der Pfarrer der Gläubige ist oder bei einer Beerdigung vielleicht der Pfarrer und der Verstorbene und die anderen gar keine Gläubigen mehr sind? Ist das dann noch Gottesdienst? Ich glaube, wenn einer, so sehe ich zumindest bei Abraham, wenn einer an Gott glaubt und sein Herz zu Gott erhebt, dann kann man schon sagen, ist das Gottesdienst. Und da würde ich sogar sagen, wenn dann im Raum viele sind, die diesen Sprung auf Gott hin gar nicht leisten können, sind zumindest eingeladen, einen solchen Sprung zu wagen. Gottesdienst also als die Art, wie wir unser Leben vor diesen ewigen Gott hinstellen und dafür bitten oder dafür danken. Ich habe gerade gestern eine Beisetzung gehabt von einem Nichtchristen. Wir haben hier in Erfurt ja die Möglichkeit in einer Kirche geschaffen, dass Christen und Nichtchristen in einer Kirche bestattet werden können, in einem Kolumbarium. Und gestern war gerade die Beisetzung eines Nichtchristen, einer relativ jungen Frau noch. Und ich habe dann mit den Angehörigen den Gottesdienst besprochen, der von uns, von der Gemeinde her, geleitet wird. Und jemand anders, der darf da auch gar nicht so reden. Und die Angehörigen haben diesen Text überarbeitet. Und da war ich wieder total erstaunt, wie sich auch Nichtchristen, nominelle Nichtchristen, darauf einlassen, mit solchen Texten umzugehen, wo davon die Rede ist, dass man eben auch das Leben eines verstorbenen Nichtchristen in das Licht Gottes stellt und dass man hofft, dass es für ihn ein gutes Weiterleben gibt. Und die Leute machen damit. Also Gottesdienst in diesem Falle war es eben so. Der einzige nominell Glaubende war dann ich, der die Liturgie geleitet hat. Und es zeigte sich aber dann doch beim Vaterunser, dass andere, die eingeladen waren, dann das Vaterunser mitgebetet haben und einer sogar ein Kreuzzeichen konnte von den 80 Anwesenden, wo es nominell hieß, die sind eigentlich ungetauft. Also Gottesdienst als der Versuch, im Ausdruck meiner Gottesbeziehung, und da wird sicherlich immer wieder auch drum gerungen, wenn ich daran denke, wie man einen Kindergottesdienst, einen Jugendgottesdienst, einen Familiengottesdienst gestaltet. Es ist ja doch immer wieder auch der Versuch, das eigene Leben in das Licht Gottes zu stellen, und da finden sich dann verschiedene Ausfaltungen.
Man merkt es, wenn man Ihnen zuhört, Sie sind da so richtig drin. Sie sind ein richtiger Profi, wenn man es so sagen darf. Wenn man das von außen betrachtet, ich meine, Sie haben jetzt zum Beispiel vom Gebet gesprochen, dass Sie, oder davon, dass Sie zu Gott eine Beziehung haben. Wenn man ganz von außen mal schaut und sich vorstellt, naja, Mensch, Gott, das ist ja nun das Größte vom Größten. Und Sie sagen jetzt ganz selbstverständlich, auch mit einer großen Vertrautheit offensichtlich, dem kann ich begegnen. Das mag manchem vielleicht ein wenig unglaubwürdig erscheinen, dass man so einem riesigen, gewaltigen Wem oder etwas wie Gott tatsächlich begegnen kann.
Es sind ja nicht immer Donner und Blitz, die man erlebt, wie es so im Alten Testament manchmal bei den Gottesbegegnungen heißt. Wobei das ja sicher auch Bildsprache ist, die einfach das große Ereignis der Begegnung mit Gott zum Ausdruck bringen will. Wir wissen es eben von anderen Zeugen, auch aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, dass Gott vielleicht in einem leisen Säuseln eines Windes auch zu uns sprechen kann, aber vielleicht auch in einer Blume oder in einer Begegnung mit einem Satz, der mir gesagt wird von jemandem, der vielleicht selber gar kein Christ ist, aber für mich leuchtet dabei eben etwas von Gott auf, ein Wort des Verzeihens oder der Liebe. Es kommt im Wesentlichen beim Glauben wohl darauf an, wie ich die Dinge, die ich um mich herum erlebe, deute. Und es kann sein, dass eben einer eben von der Zufälligkeit der Dinge ausgeht. Das wird ihn ja in gewisser Weise vielleicht froh machen, da habe ich wieder mal Glück gehabt. Aber ich kann eben auch ganz anders die Dinge anschauen und kann doch eher sagen, das sind auch Ereignisse, die mein Leben geprägt haben. Und dass das alles nur blanker Zufall sein kann, das kann nicht sein, weil das ist so wunderbar und so schön. Und da freue ich mich, wenn ich das dann auch in eine konkrete Form bringen kann durch meinen Glauben. Sagen wir so, verschiedene Begegnungen, die ich eben hatte, wenn ich es erleben durfte, dass ein junges Paar, beide ungetauft, beide verliebt, hatten sich entschieden für eine standesamtliche Trauung und kommen dann zu mir auf Hinweis einer Frau, die hier in Erfurt auf dem Domplatz für Taufe, Hochzeiten und so kleine Kerzen anfertigt. Und die wurde gefragt, was können wir denn machen? Wir wollen eigentlich an jemanden danken dafür, dass wir einander lieben, obwohl wir keine Christen sind. Und die dann sagte, geht da mal zum Dompfarrer, der kann für euch dann sicherlich irgendeine Form finden. Und die kommen dann zu mir und ich kann denen einfach helfen, dass sie das, was sie spüren, nämlich Dankbarkeit für eine Beziehung, in einem Gottesdienst zum Ausdruck bringen. Gottesdienst ist da wieder die Frage nicht. Wenn sie nicht an Gott glauben können, können sie das überhaupt machen? Können sie einen Gottesdienst feiern? Ich habe dann gesagt, gut, ich versuche das zu transportieren oder das zu interpretieren, was ihr glaubt. Und ihr hört es euch an, ihr nehmt es mit, denkt drüber nach. Vielleicht wächst da auch nochmal irgendwas, dass ihr das selber auch annehmen könnt als euer persönliches Bekenntnis. Also ich denke mir, so dieses Hineinhorchen in das konkrete Leben, und da ist für mich eben manches sehr eindeutig, dass es nicht einfach nur ein Zufall sein kann, sondern dass da jemand einen Plan mit mir hat. Und sich darauf einlassen und sagen, gut, da will ich mal ein bisschen konkreter hinhören und will mein Leben vielleicht auch daraufhin ausrichten. Das wäre so das, was wir eigentlich als Christen tun.
Sie haben eingeschaltet im Kurs Null bei Radio Horeb. Unser heutiger Gast, Weihbischof Dr. Reinhard Hauke, spricht mit uns über den christlichen Glauben. Wir fragen ihn ein bisschen aus. Herr Weihbischof, Sie kommen, Sie haben es angedeutet, aus einer katholischen Familie. Sie haben sich dann auch für ein Theologiestudium entschlossen. Und am Ende so eines Theologiestudiums steht dann nun mal die Weihe zum Priester. Vorher noch die Weihe zum Diakon, aber dann eben letztlich zielt es darauf, dass man Priester wird. Was ist eigentlich ein Priester? Was macht der? Ist der Pfarrer? Ist das ein Funktionär der Kirche? Was ist ein Priester?
Innerhalb der katholischen Kirche gibt es den priesterlichen Dienst in verschiedensten Ausfaltungen. Es gibt, sagen wir mal, die Normalform, das ist der Pfarrer einer Gemeinde, der den Auftrag bekommt von seinem Bischof, in der Gemeinde als Hirt tätig zu sein, sagen wir, wenn man dieses Bild verwendet, das heißt, die Menschen zusammenzuführen zum Gottesdienst, zum Gebet, aber eben auch in der Weise, wie ich es vorhin schon andeutete, ihnen zu helfen, dass sie ihr Leben in das Licht Gottes stellen können, dass sie eine Beziehung herstellen zwischen dem, was sie ganz konkret erleben, mit Gott. Und also sowas wie eine Hilfe zur Interpretation meiner eigenen Erfahrung. Und wenn sie dazu angeleitet werden, sind sie vielleicht irgendwann auch selbst mal ohne Anleitung in der Lage für sich oder auch für andere, vielleicht in ihrer Familie, ihrem Freundeskreis, einen solchen Dienst zu tun. Also er ist sowas wie einer, der zusammenführt Leute, die in unterschiedlichster Weise vom Geist Gottes geprägt worden sind, mit verschiedenen Charismen, wie wir sagen, Fähigkeiten für das Zusammenleben, und einer, der ihnen hilft zu interpretieren, was sie in ihrem eigenen Leben erfahren, der aber auch diesen Dienst übernimmt, konkrete Beziehungen in den Sakramenten herzustellen zwischen Gott und dem Menschen, das, was er dann tun darf im Auftrag der Kirche, im Auftrag seines Bischofs. Es ist ein Dienst, den man auch nicht so ohne weiteres durch was anderes ersetzen kann, sondern um den man auch immer wieder beten muss, dass es ausreichend Priester gibt für die Gemeinden, weil eben ohne diesen Dienst Gemeindeleben nur noch schwer möglich ist. Es gab zwar immer wieder Zeiten, wo das nicht da war, also man spricht ja von Kerala, also Südindien, wo die Thomaschristen über Jahrhunderte auch überlebt haben, ohne dass sie einen Priester hatten, selber die Taufe gespendet haben und ja beerdigt haben, aber sonst keine Sakramente mehr weiter empfangen konnten. Das sind solche extreme Situationen, aber es ist eigentlich nicht das Wünschenswerte.
Und sowas wird man ja nicht einfach so von selbst. Das heißt, da liegt auch ein ziemlich langer und für manchen auch recht mühsamer Weg. Unter anderem ist das Theologiestudium für manchen mühsam, aber das scheint zumindest nicht der Hauptgrund zu sein dafür, dass sich doch wenige Menschen auch für diesen Weg entscheiden. Also das ist offensichtlich doch was Besonderes, was ja auch eine ganze Menge abverlangt.
Ich denke, für den jungen Menschen heute ist wohl das entscheidende Problem, jetzt als junger Mensch eine Entscheidung fürs ganze Leben zu fällen. Diese Problematik erleben wir ja auf vielen Ebenen, auch in der Frage der Partnerschaft, dass man sich entscheiden kann, ein Leben lang als Ehepaar zu leben. In der Frage der Entscheidung für ein Ordensleben, vielleicht auch sogar schon die Entscheidung für einen Beruf, dass ich sage, gut, ich lerne jetzt erstmal Bäcker, aber ob ich das Leben lang mache, das weiß ich noch nicht. Das erleben wir immer wieder, diese Unsicherheit, jetzt etwas zu entscheiden fürs ganze Leben. Und das wirkt sich eben unter anderem auch auf diese Frage der Bereitschaft zu diesem Dienst aus, weil man eben weiß, es ist eine endgültige Entscheidung auf Lebenszeit. Hier kann man eigentlich nur immer, so würde ich es immer machen, darauf hinweisen, dass auch vielleicht noch zu unsichereren Zeiten, als wir sie heute erleben, solche Entscheidungen möglich gewesen sind. Und da kann man immer auch konkrete Beispiele nennen, auch wenn sie vielleicht schon lange zurückliegen. Aber man weiß eben, das ist durchaus möglich und ist eben unabhängig von irgendwelchen vielleicht finanziellen, sozialen Absicherungen, die wir Gott sei Dank ja heute auch Priestern anbieten können. Sondern eher auch in Krisenzeiten ist es möglich, solchen Dienst zu übernehmen und in der Unsicherheit. Wichtig scheint mir es eben nur zu sein, dass man möglichst auch auf noch oder dass man auf gute Beispiele hinweisen kann. Sagen, Mensch, guck mal auf diesen Pfarrer und so, das ist bei dem gelungen. Und ich kann einfach nur sagen, bei mir selbst, ich habe mir auch gesagt, gut, der Weg zum Priesterium ist relativ unproblematisch bei mir verlaufen, dass ich dem mir dann auch mal gesagt habe, ja, vielleicht hat der liebe Gott dir viele Probleme aus dem Weg geräumt, die hättest du vielleicht gar nicht so bewältigen können, aber es war eben vielleicht auch seine Konzeption, dass es so lief, und da kann ich nur dankbar sein und sagen, gut, bin ich in gewisser Weise auch geführt worden, wenn ich so jetzt in diesem, auch was ich jetzt tun darf, so manche junge Seminaristen begleiten darf im geistlichen Gespräch, da erlebe ich eben doch viele Kurven und Ecken, die manchmal gehen und gehen müssen, aufgrund ihrer eigenen Biografie, die sie auch mitbringen und ihre Prägung von zu Hause, wo ich sage, lieber Gott, Gott sei Dank ging es mir ein bisschen besser, aber ich helfe ihnen dann eben auch zu reflektieren über das, was da passiert und was daraus vielleicht für sie auch als eine Erfahrung wachsen kann, von der sie dann zehren, um dann anderen wiederum helfen zu können. Da kann man immer nur sagen, das hat sicherlich alles irgendwo auch immer seinen tieferen Sinn. Es ist eine schwierige Entscheidung, da bin ich mir ganz sicher. Und es ist sicher, jede Priester war ja auch schon sowas wie ein kleines Wunder. Wobei wir eben dann auch wieder auf der anderen Seite aufpassen müssen, dass wir das nicht zu hoch jubeln. Denn es ist eigentlich erst einmal auch für so einen Dienst, wie jeder andere, der in der Gemeinde geleistet wird. Man lebt in so einer Spannung, nicht, dass man auf der einen Seite sagt, die sind wichtig, auf der anderen Seite, sie sind eben auch nur in der Lage, ihren Dienst zu tun, wenn sie in der Verbundenheit mit anderen Christen aus der Gemeinde auch leben.
Warum ist das eigentlich eine Entscheidung fürs Leben? Warum könnte denn die Kirche nicht sagen, naja gut, Priesteramt, okay, 10 Jahre und dann...
Ja, gut. Ich denke, das hat so ein bisschen was mit Christus zu tun und dieser Entschiedenheit in aller Konsequenz, sagen wir jetzt mal auf Lebenszeit, dass wir sagen, wir können eigentlich hinter dem nicht so ohne weiteres zurück und sagen, wir leben es nur ein bisschen so portionsweise oder nur mit halber Konsequenz, mit angezogener Handbremse. Da würde ich sagen, dann, ob wir dann noch so ganz ohne weiteres diesen Namen des Christen führen können. Ich könnte mir selbst, sagen wir es auf andere Dienste, meinetwegen jemand wird jetzt gefirmt und sagt, ich will Christ leben, aber ich mache das nur 10 Jahre, da würde ich sagen, was soll das für eine Entscheidung sein? Das ist ja eigentlich ein bisschen inkonsequent oder nicht richtig durchdacht. Ich würde mir schon eben wünschen, dass das eben eine Prägung fürs Leben ist, weil man nur eigentlich dadurch auch diesem Vorbild, diesem Christus ähnlich werden und nahe kommen kann. Also ich denke, es hängt im Wesentlichen so dieses Streben nach Vollkommenheit und Grundsätzlichkeit mit dem zusammen, was wir bei Christus erleben.
Also das ganze christliche Leben ist immer, hat immer die Perspektive der Entscheidung fürs ganze Leben.
Ja, ich kann ihm auch nicht sagen, ich lasse mich jetzt mal taufen, weil ich vielleicht dann ein paar schöne Feiern habe, einschließlich Firmung und Hochzeit, und dann ist das alles ein bisschen vorbei.
Am liebsten noch mit Taufvertrag, wo man vorher festlegt, wie es dann ist, wenn man wieder aussteigt. So wie es ja heute auch Eheverträge gibt. Ne?
Ich meine, das ist für mich, also selbst so ein Ehevertrag ist für mich etwas Unlauteres. Ja, ich würde einfach sagen, also ich kann nicht einfach schon, wenn ich mich jetzt voller Liebe und Hingabe für jemanden entscheide, einkalkulieren, was könnte denn passieren, wenn ich da eben scheitere. Weil an das, ich werde natürlich immer an so eine Möglichkeit denken, aber ich werde mir auch zugleich immer überlegen müssen, was kann ich denn dagegen tun, dass sowas nicht passiert. es hat ja eben gerade bei so einer Treue auch was zu tun mit Vergebungsbereitschaft, dass ich die Fehler des anderen wahrnehme, dass ich dazu stehe, aber auch eben sage, du kriegst eine neue Chance, weil ich dich liebe. Und ich denke, so diese Art des Umgangs, das passiert natürlich dann auch mit einem Priester im Verhältnis zu Gott, dass ich ihm auch sage, ich bin ja dann nicht schon der große Heilige, wenn ich die Priesterweihe habe, sondern ich bin auch weiterhin auf dem Weg. Aber ich kenne eben auch einen Weg, wie ich mich zunehmend heilige, so sagen wir es dann immer, wie ich zunehmend wachse in dieser Ähnlichkeit mit Christus, indem ich eben auch sage, ich kann eben auch mal, wenn ich gefallen bin, wieder neu anfangen.
Jetzt haben Sie das Wort gebraucht, das auch in Ihrem Wahlspruch auftaucht. Ich habe es in Ihrer Vorstellung am Anfang der Sendung gesagt, der Gott des Friedens heilige euch. Zwei Dinge an diesem Spruch müssen Sie uns erklären. Was ist gemeint, wenn Ihr Gott Gott des Friedens genannt wird? Und was ist dieses Heiligen?
Die Art, wie wir von Christus sprechen oder von Gott sprechen. Wenn Christus von Gott spricht, oder wenn wir von Gott sprechen, meinen wir natürlich auch immer Christus irgendwo mit. Aber die Art, wie wir von Gott sprechen, ist für mich eine Art, wo ich die Befreiung und die Hoffnung und das ewige Leben, die Freude am ewigen Leben zum Ausdruck bringen möchte. Also ich mag alles nicht, was ängstigt. Wenn in der Kirche irgendwo die Angst aufkommt, Angst vor dem Verlust von irgendwelchen Dingen, die mir bisher zur Verfügung stehen, finanzieller, persönlicher Art und so, da werde ich immer kribbelig, weil ich sage, die Angst ist keine theologische Dimension, sondern wir sind befreit worden durch die toten Auferstehung Jesu von jeglicher Form von Angst. Und ich wünsche mir eigentlich, dass die Menschen, die Gott erleben als ein Gott des Friedens, einer, der die Menschen zueinander führt, der in verzwickten Situationen, wo Völker vielleicht sogar aufeinander zugehen, und sich gegenseitig das Leben schwer machen, dass er da mit seiner Botschaft der Vergebungsbereitschaft, der Bereitschaft neu anzufangen, auch helfen kann, dass es ein neues Miteinander gibt. Also ich möchte wirklich erreichen, dass die Menschen etwas von diesem Gottesfriedens erahnen, wenn er vielleicht auch manchmal sehr weit erscheint, wenn wir auf die Misere der Gegenwart schauen. Aber es ist für mich eine bleibende Hoffnung, dass es diesen Gott des Friedens gibt, der mein eigenes Leben, aber auch das Leben der Menschen, denen ich begegne, prägen soll und prägen will und der da eine Rolle spielen will. Und die Heiligung, das ist eigentlich sowas wie die Konsequenz aus der Gemeinschaft mit diesem Gott. Wenn ich in einer Augenhöhe vielleicht mit ihm sein möchte oder wenn ich ihm der Freund sein möchte, wenn ich Sohn, Tochter Gottes sein möchte, dann strenge ich mich ja an, aber ich weiß auch, dass jegliche Anstrengung umsonst ist, wenn es nicht auch von Gott her den Segen und die Gnade gibt, sodass ich geheiligt werde durch seine Initiative, durch seinen Segen in diesem Bemühen, in seiner Gemeinschaft zu leben. Das ist jetzt sehr viel gesagt. Also ich glaube, der Apostel Paulus, der dieses formuliert hat als Gruß für die Gemeinde in Thessalonike, der hat einfach den Wunsch, dass durch den Glauben die Gemeinde froh wird und glücklich wird und ein sinnvolles Leben gestalten kann. Der Glaube als Lebenshilfe, sogar über die Todesgrenze hinaus. Und wenn ich auch diesen Spruch, also 1 Thessalonicher 5,23, habe ich auch zur Autonummer bei mir gemacht am Dienstwagen. Fahre ich so ein bisschen vor mir her, weil ich sage, das ist mein Wunsch auch für die Menschen, die mir begegnen, dass dieser Gott des Friedens helfe, dass ihr Leben gelingt.
Und was sagen Sie den Menschen, wenn das Leben nicht gelingt, wenn es immer wieder anhakt und schief geht?
Hier kommt im Wesentlichen für mich auch die christliche Gemeinde dann zu Wort und in die Aktion. Ich wünsche mir natürlich, dass jemand, der so etwas erlebt, immer auch gehalten sein kann und gehalten ist von einer Gemeinde, die im Augenblick eine andere Erfahrung von Gott macht und wo dann der Gläubige, der in einer Misere ist, sagen kann, gut, im Augenblick kann ich das Halleluja nicht singen, aber ich kenne so und so viele, die vielleicht auch mal in so einer armseligen Situation gesteckt haben, aber die dann durchgekommen sind und jetzt in einer vielleicht noch geläuterteren Weise das Halleluja singen können. Also wenn ich solchen Menschen begegne, möchte ich ihnen die Augen öffnen, vielleicht auch für eine weitere Realität, die neben ihnen steht, dass Leute zurzeit eben doch noch das Halleluja singen können oder dass sie sich erinnern an das, wie es vielleicht vor ein paar Wochen, ein paar Monaten noch gewesen ist, dass sie dann in einer anderen Lebenssituation waren. Ich habe immer doch so die Erfahrung gemacht, dass gerade die Not auch den Horizont einengt. Und mancher Prediger macht ja eigentlich nichts anderes, dass er sagt, also schau doch einfach mal in die Heilige Schrift und schau mal, was da auch noch steht und wie eben auch Gott demjenigen besonders nahe ist, der in einer Misere steckt.
Das heißt, Ihr Glaube ist niemals nur ich-zentriert, nennen wir es mal so, privat im weitesten Sinn, sondern der geht immer auch auf den Glauben anderer zu.
Sicher. Also weil ich glaube, man kann nicht alleine glauben, das geht überhaupt nicht. Das ist von der Grundkonzeption der christlichen Religion, aber auch der jüdischen Religion überhaupt nicht möglich, sondern das ist immer etwas Gemeinschaftliches. Und jeder, der sagt, also ich finde meinen Gott im Wald, wenn ich da ganz alleine spazieren gehe, ich glaube, der überfordert sich selbst. Und da wird eigentlich auch der ursprünglichen Intention von Christentum nicht gerecht. Sondern wer glaubt, der ist nicht allein. Gibt es auch so ein Motto von einem Katholikentag. Ich glaube, das ist so etwas, was wir uns immer wieder gegenseitig auch sagen müssen, gerade wenn es eine brenzliche Notsituation ist. Sich zu verkriechen mit seiner eigenen Not, das bringt überhaupt nichts, sondern das muss man aussprechen können und vielleicht auch einfach, so wie es hier, sag ich jetzt mal, nach dem Attentat im Gutenberg-Gymnasium am 26. April 2002 erlebt habe, die Leute kommen in die Kirche und da muss die Kirchentür offen sein, da müssen die sich hinsetzen dürfen, da müssen die weinen dürfen, da müssen die Blumen und Kerzen hinstellen dürfen und das erleben die in der Gemeinschaft. Und da braucht man vielleicht noch gar nicht so viel sagen, das haben wir auch nicht gemacht, sondern haben sie erst mal weinen lassen und ihnen einfach die Möglichkeit gegeben, ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen und vielleicht dann irgendwann auch so sie das signalisieren, eine Deutung dessen erfahren, was sie da jetzt konkret erleiden müssen.
Ist das eines der wesentlichen Strukturen Ihrer Arbeit? Sie haben es ja schon angedeutet, seit Jahren lassen Sie Nichtchristen auf sich zukommen und stehen ihnen bei oder hören ihnen einfach nur zu. Ist das ein bisschen auch ein wesentliches Motiv in Ihrer ganzen Arbeit in dieser Richtung, dass Sie einfach mal einen Raum schaffen, einen Ort schaffen, wo man dann einfach auch, damals mal so die Zeit hat und den Ort, um so ein Sensorium auszubilden, für das, was dann letztlich im idealsten aller Fälle zu einem Vernehmen Gottes kommt?
Es begegnen sich eigentlich zwei Dinge hier. Es ist also für mich zumindest die Erfahrung eines großen Geschenkes, dass ich glauben kann. Und es begegnet sich eben auf der anderen Seite die Erfahrung, dass manche diesen Glauben im Moment nicht haben können. Und dennoch in den Raum einer Kirche eintreten und den Eindruck haben, dass ihnen hier etwas geschenkt werden kann, was sie außerhalb der Kirche nicht finden. Und dann ist eben die Frage, wie man da eine Kommunikation herstellt. Es scheint mir vielfach schon zu genügen, dass man ihnen einfach die Tür aufmacht und sagt, komm mal rein und setz dich hin und schau dir das an und hör dir das an. Und wenn dann noch Fragen kommen, wenn es dann noch weitergeht, dann bin ich auch bereit, dir zu helfen, dass du dein eigenes Leben deuten kannst. Und das ist natürlich in einer Gegend, wo wir hier leben, wo 8% katholisch sind und 16% evangelisch oder 20% evangelisch, das heißt ungefähr 75% oder mindestens 2/3 ohne Konfession sind, noch eine besondere Situation, dass es relativ viele Menschen gibt, die auch jetzt nach der Wende bereit sind, eine Kirche zu betreten, was sie vorher nicht durften, und sich hinsetzen und anhören, was wir da tun und was wir da machen und vielleicht auf diese Weise auch manchmal Antworten finden auf ihr Leben, die ihnen woanders nicht gegeben wird. Also wir machen nichts anderes als dieses Angebot zur Lebensdeutung in guten und in bösen Erfahrungen. Dazu sind wir eigentlich berufen, hier tätig zu sein. Deswegen sind wir froh, wenn uns in der Öffentlichkeit viele Möglichkeiten gegeben werden, in den Medien in dieser Weise wirksam zu werden, wenn wir durch Domführungen, durch den Tourismus auch solche Dinge tun können, wo wir sagen, das halten wir selbst auch in der Hand, als eine unserer wichtigen Ebenen, wo wir verkünden können. Der Religionsunterricht in der Schule ist eine wichtige Ebene, die ich da nicht missen möchte. Es wird uns zurzeit daher auch vieles angeboten, was wir gerne annehmen. Es kann sich auch eine Zeit wieder mal ändern, was wir im Moment nicht hoffen wollen, aber man weiß es nie so richtig. Da kann Kirche auch überleben in einer anderen Weise, aber ich denke, das ist so ein bisschen, so sehe ich es, eine Berufung Gottes jetzt in dieser konkreten Zeit. Wir haben politische Verhältnisse in Thüringen, die uns das ermöglichen, und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir in dieser Weise auf Menschen zugehen können, die da wohl nach einer Antwort suchen.
Im Kurs Null bei Radio Horeb sprachen wir heute mit dem Weihbischof von Erfurt, Dr. Reinhard Hauke, über den christlichen Glauben. Ein kurzer Blick noch auf den Herbst im September, genauer um den 26. September herum, wird es in Erfurt wieder eine besondere Möglichkeit geben, auch für Menschen, die dem christlichen Glauben fernstehen, die vielleicht keinen Gottesbezug haben, trotzdem an einer Feier teilzunehmen für Kranke. Die wird dann auch Weihbischof Hauke wird dieser Feier dann vorstehen. Also wenn Sie sich das vielleicht merken möchten, um den 26. September herum wird das sein. Und das Ganze, die Einzelheiten, werden Sie dann sicherlich auch noch in den Veröffentlichungen des Bistums Erfurt erfahren, unter anderem auch auf der Homepage www.bistum-erfurt.de. Herzlichen Dank, Weihbischof Hauke, dass Sie sich die Zeit für unseren Kurs Null genommen haben. Und wenn wir Sie zum Abschluss auch dieser Sendung noch um ein Segenswort bitten dürften.
Ich möchte beten. Guter Gott, ich bitte dich für alle, die auf der Suche sind nach der Wahrheit für ihr Leben, auf der Suche nach einer Wahrheit, die noch über das hinausgeht, was wir in dieser Welt als Wahrheit finden, auf der Suche sind nach Gott, der ihrem Leben Tiefe und Kraft gibt. Ich möchte für Sie beten und den Segen erbitten und so segne alle der gute, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.